Und auch die Wochen danach beschäftigen sich die Predigten weiter mit dem Thema Heilung. Johannes hat mich so im Vorgespräch gefragt, wie kommt es eigentlich, ich habe eine chronische Krankheit mit meinen Augen, das weiß ich so seit 30 Jahren und seit 1990 bin ich gläubig, also das sind auch 28 Jahre. Wie kommt es denn, dass du immer noch an Heilung glaubst? Gott hat ja jetzt 28 Jahre Zeit gehabt, dich zu heilen und er hat es nicht getan. Und trotzdem glaube ich noch an Heilung. Zum einen, weil ich gesegnet bin, dass ich Gott wirklich so erlebt habe. Das ist bei manchen ja nicht so. Ich habe erlebt, dass Gott geheilt hat. Ich hatte es vielleicht schon mal erzählt, ich hatte ja auch nicht nur eine Linsentrübung, sondern auch, als die Linsen dann raus waren, hinten die Haut, wo die Linse drin ist, die war auch getrübt wie Milchglas und da konnten die Ärzte nichts mehr machen. Und in der Zeit habe ich mich dann auch an Gott gewandt, gebetet, mich mit Heilung beschäftigt, Bücher gelesen, Bibel gelesen und über Nacht von einem Augenblick auf den anderen hat Gott mich dann geheilt, dass ich dann plötzlich mit dem rechten Auge, wo ich vorher quasi nichts mehr lesen konnte, weil es wie so durch Milchglas ist, dann wieder völlig klar war und seitdem mein rechtes Auge eigentlich das bessere Auge ist und vorher war es andersrum. Also ich habe erlebt, dass Gott heilt. Trotzdem kann man fragen, ja, wieso hat er mich denn nur so ein bisschen geheilt? Er hätte mich ja auch ganz heilen können. Oder warum heilt er manche, andere heilt er nicht? Oder wieso sehen wir so wenig in der Gemeinde an Heilung? Und ich verstehe diese Fragen und ich gehe mit diesen Fragen auch ständig um. Und gerade in letzter Zeit hat Gott mir gezeigt, guck nicht auf Gefühle und Sensationen und auf irgendwelche Erlebnisse, sondern guck doch erstmal in mein Wort. Guck doch erstmal, was überhaupt in der Bibel dazu steht. Ich weiß, das ist auch immer Auslegungssache und ich will jetzt auch keine Theologie hier zum Besten geben, aber ich möchte mit euch eine Reihe von Bibelstellen anschauen und dann daran sehen, was sagt Gott eigentlich zum Thema Heilung. Und zwei Fragen, die man sich am Anfang stellen kann, ist, entweder als jemand, der Heilung sucht oder jemand, der sich wünscht, dass durch seine Gebete mehr Leute geheilt werden. Die erste Frage ist, bin ich davon überzeugt, dass nach dem biblischen Befund die Heilung eine Realität ist, eine geistliche Realität? Glaube ich das eigentlich? Glaube ich, dass Heilung heute noch möglich ist nach der Bibel? Habe ich mir überhaupt mal schon mal die Mühe gemacht, das zu untersuchen? Oder habe ich das so gemacht, ich habe Jesus in einer Box oder ich bin in einer bestimmten theologischen Ausrichtung groß geworden und die habe ich dann übernommen? Oder habe ich selber mir mal die Mühe gemacht und habe geschaut? Und wenn ich dann glaube, nach dem biblischen Befund, ja, Heilung ist etwas, womit wir rechnen dürfen, wieso ist sie dann nicht da? Warum, das ist die zweite wichtige Frage für mich, wieso hat sie sich bei mir dann nicht manifestiert? Und mit diesen beiden Fragen möchte ich diese Predigt jetzt mal durchgehen. Und wir sehen eine Reihe von Bibelstellen und was mir geholfen hat, ist das ein bisschen zu systematisieren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch der Name Handpsalter irgendwas sagt. Ein Handpsalter, die Katholiken kennen den Rosenkranz und irgendein Mönch im 16., 17. Jahrhundert hat mal einen Handpsalter sich ausgedacht. Also wenn man überhaupt nichts zur Hand hat, seine Hand hat man meistens noch dabei. Vielleicht könnt ihr mal so als kleine Mitmachübung alle die rechte Hand hochheben, dem das möglich ist. Wir haben also, danke, ihr dürft sie wieder runternehmen. Ihr seid gehorsam, das ist auch ein Teil wo wir noch drauf kommen. Ihr könnt auch während der Predigt schon für mich beten, dass ich diese Uhr da hinten erkennen kann. Also, dass meine Augen besser werden. Oder dass ihr genug Zeit mitbringt. Eine der beiden Gebete könnt ihr vielleicht im Stillen sprechen. Die Hand hat 5 Finger und man kann jetzt diesen Fingern Bibelstellen zuordnen oder Themen zuordnen. Und das möchte ich mit euch machen, dass ihr das dann vielleicht ein bisschen was behaltet. Der Daumen, das ist jetzt mal unser Verständnis der Bibel. Oder als Silke, vielleicht zeigst du uns mal die erste Folie. Welches Verständnis habe ich eigentlich vom Wort Gottes bezüglich Heilung? Oder lebe ich vielleicht in Unkenntnis? Hosea 4,6 sagt ja, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wie steht es mit unserer Erkenntnis, was das Wort Gottes angeht? Und jetzt habe ich, ist natürlich immer persönlich, jeder kann sich auch seine eigenen Bibelstellen raussuchen. Zeig mal das nächste, die nächste Folie. Das Erste, womit ich mich dann neu beschäftigt habe, ist, was ist das Wort Gottes überhaupt? Glaube ich diesem Wort Gottes überhaupt? Wenn ich da so einen Satz lese in der Bibel, ist das für mich relevant? Wie stehe ich mit meinem Glauben zum Wort Gottes? Und interessant fand ich da diese Bibelstelle, wo Jesus erklärt, der Same ist das Wort Gottes, und zwar der Same, den der Sämann sät. Die aber an dem Weg sind, sind die, welche hören. Sind wir jetzt also quasi. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Also der Teufel hat ein starkes Interesse daran, dass diese Sätze, die wir jetzt hier lesen, gar nicht in unserem Bewusstsein bleiben, gar nicht in unserem Innern, in unserem Herzen bleiben, sondern gleich, wenn er in die Cafeteria geht, sind die alle schon wieder weg. Da freut sich der Teufel drüber. Ein Punkt hier noch, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Ich habe das so hintergeschrieben. Das Wort retten ist ganz oft in der Bibel mit ganz vielen verschiedenen Bedeutungen im Griechischen verbunden. Und so heißt halt auch heilen. Also können wir hier auch lesen, der Teufel kommt und nimmt uns die Worte wieder weg, damit wir halt nicht geheilt werden. Und als Umkehrschluss, das Wort Gottes hat die Macht zu retten, das Wort Gottes hat die Macht zu heilen. Also das Wort Gottes hat Kraft und ist wichtig für uns. Die nächste Bibelstelle, wir sind bei Verständnis und Erkenntnis. Mein Sohn, achte auf meine Worte und hör mir gut zu. Lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie in Herz und Sinn. Denn sie sind Leben für den, der sie findet, und Gesundheit oder Heilung für den ganzen Leib. Sehr bekannte Bibelstelle kennt ihr sicherlich. Aber wir müssen immer wieder neu hören. Und vielleicht gerade dieser Vers ist in den letzten Tagen wieder ganz tief so in mich reingefallen. Man kann einen Bibelvers lesen, drüber weggehen und sagen, ach ja, kenne ich. Jesus, ach ja, kenne ich. Den Vers, ach ja, kenne ich. Oder man lässt ihn wirklich in sich rein, bewahrt den Vers im Herzen und im Sinn. Und dafür hilft zum Beispiel so ein Handpsalter, wo ich jeder Finger hat 3 Glieder. Da kann ich also hier locker 15 Verse laden pro Woche. Und mit den 15 Versen losgehen. Und immer wenn ich einen Moment Zeit habe, dann fasse ich mir an das erste Glied vom Daumen und sage, den Vers, der gerade für dieses Glied, den ich dem zugeordnet habe. Also lasst die Verse in eurem Herzen, in euren Augen. Der Teufel hat ein Interesse daran, dass sie uns das wieder rausreißen, weil sie sind Gesundheit für den ganzen Leib. Die nächste Stelle. Psalm 127, auch sehr bekannt. Er sendet sein Wort und macht dich gesund. Auch hier, sein Wort macht dich gesund. Ist also nicht eine einmalige Geschichte, wo Gott uns das sagt, sondern wir finden immer wieder, sein Wort ist lebendig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Sein Wort hat Kraft. Irgendwie, die Mönche haben früher auch gesagt, durch das Lesen des Wortes nehme ich den Heiligen Geist in mich auf. Dadurch, dass ich mich davon ernähre, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dass ich mich davon ernähre, nehme ich nicht Information auf, sondern ich nehme Leben auf. Ich nehme göttliches Leben auf. Das müssen wir uns mal klar machen, um wieder besser schätzen zu lernen, was wir dann an der Bibel haben. Die Bibel gibt uns keine Information, sie gibt uns Leben. Er sendet sein Wort und macht dich gesund. Die nächste Stelle. Ich bin der Herr, der dich heilt, sagt Gott an mehreren Stellen. Glauben wir das? Oder hat er das nur damals gesagt zu den Ägyptern? Hat er das nur in dieser Situation gesagt oder sagt es dir gerade jetzt? Ich bin der Herr, der dich heilt. Und meine erste Frage war ja, glaube ich dem biblischen Befund, dass Heilung noch eine geistliche Realität heute ist oder nicht? Glaube ich also dem, spricht Gott da direkt zu mir, ich bin der Herr, der dich heilt, oder spricht er zu jemand anderem, nicht zu mir? Und ich glaube, er spricht zu mir, weil Gott macht keine Unterschiede. Das sagt er auch in seinem Wort. Er zieht keinen vor und den anderen, für den einen gilt es, für den anderen nicht. Also gilt das auch für mich? Habe ich dieses Verständnis von Heilung, dass die Bibel mir sagt, Gott ist mein Heiler? Die nächste Stelle. Jetzt kommen wir zu Jesus. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Hier steht, Jesus hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Wir lesen ganz viel, also in den Evangelien, mindestens 30% sind Heilungsgeschichten. Also scheint ja Heilung irgendwie recht wichtig bei Jesus gewesen zu sein. Glaube ich das, dass Jesus wirklich die Kraft hatte zu heilen? Hat er das wirklich gemacht? Hat er das nur damals gemacht? Oder macht das heute vielleicht auch noch? Wie stehe ich dazu? Wie stehst du dazu? Und wer da unsicher ist, das ist schon mal ein Anfang. Unsicher sein ist schon mal gut, weil dann haben wir Jesus noch nicht in der Box. Wir haben geben Jesus die Chance, das zu sein, was er für uns sein möchte. Die nächste Stelle. 1. Johannes 3,8. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich habe da in Klammern hintergeschrieben, Krankheit, Sünde, die Werke des Teufels. Was sind für mich die Werke des Teufels? Für mich sind es Krankheit und Sünde. Wie steht ihr dazu? Manche sagen, Krankheit ist von Gott. Also Gott hat mir diese Krankheit geschickt, damit ich irgendwas lerne. Oder Gott hat mir diese Krankheit noch nicht weggenommen, weil ich noch nicht so weit bin. Oder weil er mich gerne noch lehren möchte in irgendwas. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Krankheit ist vom Teufel. Aber wie steht ihr dazu? Und die nächste Stelle. Matthäus 8,16, er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen. Also Jesus hat unsere Krankheiten getragen und unsere Leiden auf sich genommen. Und das ist, da kann man jetzt in den theologischen Streit auskommen und das möchte ich aber hier nicht, sondern ich möchte einfach nur euch zeigen, was da erstmal steht. Und bei Petrus ist auch noch so eine Stelle, dass Petrus auch das miteinander verbindet mit der Stelle in Jesaja 53 und Jesu Heilungen. Und Matthäus und Petrus sind ja eigentlich recht wichtige Zeugen und die haben das miteinander verbunden. Das stelle ich jetzt einfach mal so fest. Und deswegen kann ich das auch für mich so annehmen. Aber andere, da gibt es theologische Probleme, will ich einfach nur sagen. Aber wenn wir das einfach nur anschauen, das Evangelium des Matthäus sagt uns das, er trieb Geister aus, damit erfüllt wird, was in Jesaja gesagt wurde. Er hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Er trägt meine Augenkrankheit. Was heißt das jetzt konkret? Ist er mit mir in diesem Zustand, dass ich immer mehr an Augenlicht verliere? Vor 20 Jahren, als wir Saat der Hoffnung angefangen haben, da hatte ich noch 60%. Jetzt habe ich noch 15% Augenlicht. Ist er dabei? Natürlich ist er dabei und ich bin ihm total dankbar. Aber ist das alles, was er für mich tun will oder will er vielleicht mehr tun? Okay, die nächste Stelle. Das war also der Daumen. Das Verständnis von Heilung in der Bibel. Das muss jeder für sich rausfinden. Auch jetzt, wir kommen auch zum schwierigen Punkt Glauben. Und manche haben da ein Problem. Sie sagen, ich kann doch einem Kranken nicht sagen, du hast nicht genug Glauben. Dann verurteile ich den doch. Deswegen reden viele lieber gar nicht darüber, weil sie möchten ja nicht einem noch mehr aufbürden, als er schon zu tragen hat. Ich kann doch keinem Kranken sagen, nicht nur, dass er krank ist, sondern er hat noch nicht mal genug Glauben. Das ist doch. Und deswegen wollte ich am Anfang sagen, ich kann das für mich sagen, was ich jetzt sage, aber ich möchte das nicht für jemand anderen sagen. Und genauso ist es, ich denke, jeder muss rausfinden für sich, wie verstehe ich das Wort Gottes in Bezug auf Heilung und auch in jedem anderen Bereich. Da kann mir der Pastor helfen oder andere, aber letztlich muss ich für mich rausfinden, wie ich das verstehe. Hosea, die bekannte Stelle, der Gerechte wird aus seinem Glauben leben, steht da wörtlich. Aus seinem Glauben. Glauben ist was Individuelles erstmal. Jeder hat seinen persönlichen Glauben. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ich habe, um es leichter zu merken, immer mit also wir hatten Verständnis, jetzt kommen wir zu Vertrauen. Das ist mein Zeigefinger hier. Oder Glaube versus Unglaube. Wo bin ich da? Hebräer 11,1 definiert mir das. Was ist der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Ich habe diese Übersetzung genommen, weil das hat so was Passives und das finde ich richtig. Ein Überführtsein, nicht nur eine Überzeugung, die man sich aktiv aneignet, sondern Glaube ist auch ein Geschenk. Schon deshalb kann ich niemanden verurteilen, der vielleicht einen kleinen Glauben, einen schwachen Glauben hat, weil letztlich ist Glaube ein Geschenk und Glaube ist eine Gabe Gottes. Und diese Übersetzung, es ist ein Überführtsein von Wirklichkeiten. Der Heilige Geist überführt mich, die Bibel überführt mich, Jesus überführt mich und dann bin ich überzeugt von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Zum Beispiel Heilung, was ich vielleicht noch nicht sehe, glaube ich trotzdem, dass es Heilung gibt. Und er ist die Grundlage, das Fundament unserer Hoffnung. In der King James Version heißt es, it's the substance of things hoped for. Substanz. Also Glaube ist etwas fast Materielles. Das ist nicht nur irgendwie ja, eine Idee, oder ich nehme das mal an, sondern es ist auf eine geheimnisvolle Weise hat eine Substanz schon, hat eine materielle oder geistige Substanz. Und darauf baut sich alles auf. Die nächste Stelle. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gott ist ein Belohner. Natürlich, wir glauben, dass Gott segnet, dass Gott uns gut tut, dass Gott gute Pläne mit uns hat, dass Gott ein liebender Vater ist, dass Gott uns viel mehr geben möchte, als wir je uns ausdenken können. Aber ohne Glaube ist es irgendwie schwierig. Und das glaube ich auch in Bezug auf Heilung. In den ersten 20 Jahren meines Krankseins habe ich den Glauben gehabt, wenn Gott mich heilen will, dann wird das schon irgendwie machen. Also ich habe quasi die passive Rolle eingenommen und ich habe gesagt, wenn Gott heilen will, dann soll er es doch tun. Dann wird er mir irgendeinen Menschen schicken, der vielleicht die Gabe der Heilung hat, oder er wird mich irgendwann mal über Nacht heilen und solange warte ich hier passiv. Aber hier ist es irgendwie was Aktives. Ich will zu Gott kommen und dafür muss ich glauben. Und dann kann ich mir meine Belohnung abholen. Die nächste Stelle. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Hier sehen wir, Glaube ist nichts Statisches. Glaube ist nicht entweder ich habe Glauben oder ich habe keinen Glauben. Glaube ist nicht einfach, natürlich sagt die Bibel, jeder hat das Maß des Glaubens von Gott zugeteilt bekommen. Aber was wir dann mit dem Maß des Glaubens machen, ist unsere Sache. Ernähren wir unseren Glauben oder lassen wir ihn sterben? Und hier zeigt uns die Bibel, der Glaube kommt. Also der Glaube entwickelt sich. In dir, in mir kann sich Glauben entwickeln. Der Glauben kommt, woraus? Aus dem Hören der Botschaft. Der Glauben kommt aus dem Wort Gottes. Der Glaube kommt aus dem, dass ich mir jetzt hier Bibelstellen angucke und die an mich ranlasse und mir die nicht vom Teufel wieder rauben lasse, sondern in meinen guten Boden, in meinen guten Acker hineinsehe und dort zur Auswirkung bringe. Also der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und das ist es, was wir im Moment tun zusammen. Und das ist es, was du in der Woche tun kannst, wenn du dir so einen Handpsalter anlegst. Oder das ist es, was du tun kannst, wenn du morgens stille Zeit machst und nicht nur mechanisch irgendwelche Lobpreislieder singst, sondern Bibelverse dir anguckst und dich damit beschäftigst. Die nächste Stelle. Jesus aber sagte zu ihm, also das ist die bekannte Geschichte mit dem Vater des epileptischen Jungen, der von den Jüngern erstmal nicht geheilt werden konnte. Und dann kommt der Vater zu Jesus und sagt, bitte hilf und wenn du kannst. Er hat ja vorher auch die Enttäuschung mit den Jüngern erlebt und da spricht Jesus zu ihm, was soll das heißen, wenn du kannst? Er wird richtig ein bisschen unwirsch zu dem Vater. Alles ist möglich, dem der glaubt. Und das ist total interessant. Der Vater fragt ihn, mach doch was, wenn du kannst. Und wie antwortet Jesus? Ganz anders. Der antwortet gar nicht richtig auf die Frage, sondern er dreht das um. Alles ist möglich, dem der glaubt. Da spricht er nicht von sich, sondern da spricht er vielleicht von dem Vater oder er spricht von uns oder er spricht von den Jüngern. Und das zeigt mir, Jesus sagt hier nicht, natürlich kann ich das, ich bin doch der Gesalbte, ich bin doch der Messias, ich bin doch der von Gott besonders Ausgerüstete und Ausgestattete. Ich bin fähig dazu, aber eigentlich auch nur ich, weil ich bin der Besondere. Nein, er sagt, alles ist möglich jedem, der glaubt. Er nimmt uns mit ins Boot rein. Er antwortet auf die Frage, wenn du kannst, mit wenn ihr könnt, wenn du kannst. Er gibt es zurück und sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Also zeigt es uns hier auch wieder, ob wir es hören möchten oder nicht, der Glaube an Heilung ist leider wichtig. Und damit soll keiner verurteilt werden, sondern es ist ja auch so, wenn ich für jemanden bete, dann kommt es nicht auf den Glauben des anderen an, für den ich bete, sondern es kommt auf meinen Glauben an. Also kann ich den ja gar nicht verurteilen, für den ich bete, dass er nicht geheilt worden ist, sondern ich muss mit mir umgehen und ich muss mit mir anfangen. Die nächste Stelle. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, da habe ich gerade schon kurz gesagt. Römer 14, 23. Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Ist auch eine sehr spannende Stelle. Glaube ist nicht nur wichtig in Bezug auf bestimmte theologische Dinge oder geistliche Dinge, sondern es scheint zu sein, dass Glaube was Allumfassendes ist. Was ich in meinem Leben nicht aus Glauben tue, ist eigentlich schon Sünde. Wenn ich glaube, Gott möchte, dass ich mich vernünftig ernähre und ich ernähre mich nicht vernünftig, ist das irgendwie Sünde. Wenn ich das nicht glaube, habe ich Schwein gehabt, dann kann ich essen, was ich will. Aber wenn ich das glaube, ist es schon Sünde. Das Gute ist, dass wir einen Herrn haben, der immer vergibt, der gerne vergibt, der sich freut, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich wollte nur 2 Riegel Schokolade essen und jetzt habe ich die ganze Tafel gegessen, es tut mir leid. Und der Herr vergibt uns das und das ist das Wunderbare. Aber trotzdem steht hier der Befund, was ich nicht aus Glauben tue, ist Sünde. Markus 6, 5, da hat der Johannes schon von gesprochen. Er konnte dort keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Selbst der Sohn Gottes ist scheinbar abhängig davon, was derjenige, dem er helfen möchte, glaubt. Also scheint es doch was sehr Wichtiges zu sein. Jesus konnte dort nicht viele Wunder tun, weil sie hatten ihn in der Box. Das ist doch der Zimmermannssohn. Den kennen wir doch schon als kleinen Jungen ist er doch hier schon rumgelaufen. Und vielleicht haben wir Jesus auch in der Box und deswegen kann er uns nicht die Segnung geben, die er uns vielleicht geben möchte. Einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Also in der Übersetzung im Griechischen steht da auch nur so kleine Krankheiten. Er konnte nur so kleine, er konnte keinen Lahmen gehend machen, er konnte keinen Blinden sehen machen, er konnte nur so Husten und Kopfschmerzen. Das konnte er dort heilen. Das steht im Urtext. Die nächste Stelle. Also Bezug auf Glauben habe ich einige mehr Stellen und weil das halt so eine zentrale Bedeutung hat. Matthäus 17, Jesus bedroht ihn und der Dämon fuhr aus ihm und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten die Jünger zu Jesus, als sie allein waren und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich hinwegheben. Kann man das irgendwie noch höher machen? Oder? Aber das ist die zentrale Stelle. Wiederum sagt Jesus das zu dir und zu mir und zu seinen Jüngern. Euer Kleinglaube hindert euch daran, mehr Wunder von Jesus zu sehen. Und interessant ist auch, die Jünger fragen ihn dann mal oder sagen ihm, mehre unseren Glauben. Lass uns mal ein Wochenendseminar machen, wie mein Glaube wächst in 3 Schritten oder so. Aber das macht Jesus nicht, sondern Jesus antwortet auf diese Frage gar nicht, mehret unseren Glauben, sondern er gibt die Antwort, die hier steht. Die Jünger fragen nach mehr Glauben und Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könntet ihr schon sagen, heb dich dorthin, so wird er sich wegheben. Also es kommt nicht auf die Quantität des Glaubens an, wie groß ist unser Glauben, sondern es kommt auf die Qualität des Glaubens an. Was ist so ein Senfkorn? In so einem Senfkorn ist alles drin. Da ist alles vorhanden schon. Der ist klein, dieser Samen, aber es ist alles drin. Und manche Ausleger haben dann gesagt, unser Glaube muss fokussiert und konzentriert sein. Also wir müssen wissen, was glauben wir eigentlich? Zurück zum Daumen hier. Welches Verständnis haben wir eigentlich von Heilung und von Jesus und von der Bibel? Und er muss ja fokussiert und konzentriert sein. Ich muss das Wesentliche herausarbeiten und das quasi in meinem Herzen haben. Und ganz muss unser Glaube sein, umfassend, so wie in dem Senfkorn alles enthalten ist. Solch ein Glaube wird von uns gewünscht. Und natürlich kann ich als Heilungssuchender sagen, ja Herr, dann gib mir diesen Glauben doch. Und in den letzten Tagen und Wochen hat Jesus zu mir gesagt, ja, hol ihn dir aus meinem Wort und nimm das endlich mal ernst, was in meinem Wort steht. Die nächste Stelle. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Okay, das unterstreicht das halt nochmal. Ich denke, es ist besser, gar nicht zu beten. Ich hatte oft Zeiten, da habe ich gar nicht gebetet, weil ich gedacht habe, ich glaube das sowieso nicht, was ich bete. Also ich denke persönlich, ich spreche von mir, es ist besser, gar nicht zu beten, zumindest keine Gebete, Bittgebete. Ich kann immer noch beten, Herr, danke, dass du trotz allem da bist und dass du trotz allem mein Herr bist und dass du mein Erlöser bist, aber ich kann nicht sagen, Herr, ich bitte dich jetzt um Heilung und ich rechne da jetzt mit, wenn ich nicht damit rechne. Also wir sollten doch im Glauben bitten, danken oder loben können wir vielleicht auch als Opfer, Lobpreisopfer, Dankopfer, aber bitten sollten wir im Glauben. Nächste Stelle. Okay, dann sind wir beim dritten Punkt. Die anderen werden jetzt kürzer. Der Mittelfinger, den zeige ich aber mal so rum. Aber das verliebt versus ungehorsam. Ich habe das ja so mit ver. Man kann auch sagen, gehorsam versus ungehorsam. Aber ich finde, verliebt passt, weil sonst wird es zu gesetzlich. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Wann bleiben wir denn in Jesus und wann bleiben seine Worte denn in uns? Wenn er uns wichtig ist, wenn er der zentrale Punkt, der zentrale Bestandteil unseres Lebens ist, dann lechzen wir danach. Was hat unser Geliebter uns zu sagen? Ich möchte ihn dann immer besser kennenlernen und ich möchte nicht von ihm weichen. Heute Morgen hat Silke von so einem Lied erzählt, das sagt, Herr, es tut mir leid, dass ich so oft von dir gehe. Ich möchte wie ein Hund sein, der an dir bleibt und der nur auf dich schaut und guckt, was tut er, der treu ist. Ich möchte jemand sein, der so treu ist und Jesus gibt uns hier eine Verheißung. Wenn wir in ihm bleiben und wieder hier, wenn ihr irgendwas mitnehmt, nehmt mit, meine Worte sind wichtig. Die Verse in der Bibel sind wichtig. Wenn meine Worte, diese wichtigen Worte in uns bleiben, in unserem Acker, wenn uns der Teufel das nicht raubt wieder, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und da ist Heilung mit einbeschlossen, da ist alles mit eingeschlossen. Und Johannes 5,14, später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, was du bis jetzt durchgemacht hast. Also wenn wir ungehorsam sind, wenn wir in Sünde leben, natürlich, ist ja eine Binsenweisheit, dass es uns dann nicht gut geht. Da dürfen wir auch mutig von sprechen. Also, und wir haben einen liebenden Gott, natürlich, aber wir haben auch, wir können es geistige Gesetze nennen oder wir können sagen, vielleicht die Gerechtigkeit Gottes. Natürlich, wenn wir in Sünde leben, dann tut uns das bestimmt nicht gut. Und oft ist es auch schon gewesen, Menschen wurden geheilt durch Gebet und kurz darauf kam die Krankheit wieder. Vielleicht, weil sie ihren alten Lebensstil weitergeführt haben, vielleicht, weil sie wieder von Gott weggegangen sind, vielleicht, weil der Teufel sich wieder Raum geschaffen hat in dem Menschen. Auf jeden Fall, es ist wichtig, sind wir nah bei Gott oder sind wir ungehorsam? Die nächste Folie. Das war der Mittelfinger, jetzt kommt der Ringfinger. Versöhnt oder unversöhnt? Hier kommt die Vergebung rein. Jakobus 5,16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Kennen wir alle die Stelle, aber ich vergesse sie auch immer wieder und sie ist wichtig. Wenn ich unversöhnt lebe, wenn ich Unvergebenheit in meinem Leben habe, wenn ich bitter bin gegen andere Leute, wenn ich so viele nicht leiden kann und wenn ich denke, mir wurde so übel mitgespielt von dem und dem, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Das hindert, kann sogar an Heilung hindern. Also wir sollen füreinander beten, unsere Sünden bekennen, damit wir geheilt werden. Vielleicht sogar Gott gegenüber. Vielleicht habe ich gegen Gott auch schon oft geflucht und gesagt, hier, warum habe ich so ein schweres Los? Warum geht es mir so schlecht? Warum führst du mich nicht weiter an dem und dem Punkt? Oder gegen mich selber? Was bin ich nur für eine Null, für nichts? Andere haben so viele Gaben oder andere sind so fähig und ich versage immer wieder. Das sind alles Dinge, da sollten wir mit vor Gott gehen und sagen, Herr, ich vergib mir jetzt selber und ich möchte das nicht mehr so schlecht von mir reden. Und Herr, ich möchte, dass du mir vergibst, dass ich schlecht gegen dich geredet habe. Das ist genauso wichtig wie gegen einen anderen. Okay, versöhnt und unversöhnt, die letzte Folie, dann haben wir es geschafft. Verzweifelt versus ungerührt. Was ist das Gute, verzweifelt oder ungerührt? Ich habe das so genannt, weil ich will das wieder mit dem Ver und dem Un. Ne? Also ich kann mir das gut merken. Verstehen, vertrauen. Was war das dritte Ver? Verliebt, ja, verliebt, versöhnt und jetzt verzweifelt. 5. Mose 29, dann werdet ihr den Herrn, euren Gott, suchen. Und wenn ihr ihn aufrichtig und ernsthaft verzweifelt sucht, werdet ihr ihn finden. Und unten Matthäus 11,12, die Gewalttätigen, die Verzweifelten, die wirklich Druck haben im Kessel, die reißen das Himmelreich an sich. Ist eine mögliche Auslegung, der Theologe wird mir vielleicht auch noch was anderes sagen, aber eine mögliche Ausrichtung ist, manchmal müssen wir das Himmelreich an uns reißen, fast gewalttätig, verzweifelt. Sind wir verzweifelt genug? Sind wir so verzweifelt wie die vier Freunde, die das Dach abgedeckt haben für den Gelähmten? Oder wie die blutflüssige Frau, die unter den anderen durchgekrochen sind und das war für sie gefährlich, um das Gewand anzurühren? Oder wie der Blinde, der seinen Mantel weggeschmissen hat und geschrien hat, obwohl die Menge ihn davon abhalten wollte? Oder wie Jesus selber, der im Haus des Jairus angemeckert worden ist und verlacht worden ist und gesagt worden ist, die ist doch tot, was redest du denn? Und trotzdem dann die Leute rausgescheucht hat und alleine mit dem Mädchen gebetet hat. Haben wir so einen Druck? Ist uns das so wichtig? Sind wir so verzweifelt? Dann kann Gott komischerweise eher hören, oder vielleicht auch nicht komischerweise, wenn wir die Bibel lesen, als wenn wir so gleichmütig und eigentlich unberührt da sitzen und sagen, Herr, segne uns, segne die Gemeinde. Also wir haben die 5 Punkte und ich mache jetzt Schluss. Und wer das vielleicht auch bis zum Heilungsseminar begleiten will, sucht euch Bibelstellen und meditiert die und betet die, bringt die dem Herrn zurück. Oder ihr könnt auch gern mich ansprechen und ich gebe euch die Bibelstellen. Also lasst uns für dieses Seminar beten, dass Gott da Dinge tun kann in unserer Mitte. Amen.